Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 44 und 45 der Sure 10, Yunus, vorgetragen von Herrn Roseme Razi'i.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. Wahrlich, Gott fügt den Menschen kein Unrecht zu. Die Menschen aber begehen Unrecht an sich selbst. Und an dem Tag, an dem er sie versammelt, wird ihnen sein, als hätten sie nur eine Stunde auf Erden geweilt. Sie werden einander erkennen. Fürwahr, jene, die die Auferstehung und die Begegnung mit Gott leugnen, sind die Schadennehmenden und nicht Rechtgeleiteten.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 2. Januar 2024, gleich dem 12. Day 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familie. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran begrüßt pro-palästinensische Haltung der Ansarullah. Die iranische Kriegsschiff Al-Borz ins Rote Meer eingedrungen. Rechtliche Schritte Südafrikas versetzen Israel in Angst vor Völkermord im Gazastreifen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran begrüßt pro-palästinensische Haltung der Ansarullah. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat die feste Haltung der jemenitischen Ansarullah zur Unterstützung des unterdrückten palästinensischen Volkes angesichts der Verbrechen und der Aggression des israelischen Regimes begrüßt. Das israelische Regime begann am 7. Oktober den völkermörderischen Krieg gegen Gaza, nachdem die palästinensische Befreiungsbewegung Hamas als Vergeltung für die verschärften Gräueltaten gegen das palästinensische Volk die grenzüberschreitende Operation Al-Aqsa-Sturm gegen dieses Regime durchgeführt hatte. Bei einem Treffen mit dem Sprecher der jemenitischen Ansarullah, Mohammad Abdussalam, am Montag in Teheran, brachte Amir Abdollahian auch die Unterstützung Irans für die Herstellung des Friedens im Jemen und die fortschreitenden Verhandlungen mit Saudi-Arabien zum Ausdruck. Der iranische Spitzendiplomat versprach Teherans Unterstützung für den Willen und die Forderungen des jemenitischen Volkes. Der hochrangige Ansarullah-Beamte lobte seinerseits die unerschütterliche politische Unterstützung Irans für die Widerstandsfront und informierte den iranischen Außenminister über die neuesten Entwicklungen hinsichtlich der Herstellung des Friedens im Jemen. Bereits im September begrüßte das saudi-arabische Außenministerium die positiven Ergebnisse der Gespräche mit einer Delegation der jemenitischen Widerstandsbewegung Ansarullah, die darauf abzielten, den achtjährigen Krieg zu beenden. In einer Erklärung unterstützte das Ministerium eine politische Lösung des Jemen-Konflikts, nachdem das jemenitische Team zusammen mit einem omanischen Vermittler nach fünftägigen Gesprächen mit saudischen Regierungsverantwortlichen in Riad nach Sanaa zurückgekehrt war. Das iranische Kriegsschiff Al-Borz ins Rote Meer eingedrungen. Der iranische Zerstörer Al-Borz hat die Bab-el-Mandab-Straße passiert und ist an das Rote Meer eingedrungen, während die Spannungen in der Region zunehmen. Die 94 Kriegsschiffflotte der iranischen Marine, bestehend aus dem Zerstörer Al-Borz, sei am Montag in das Rote Meer eingedrungen, da die Spannungen auf der strategischen Seeroute zugenommen haben, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Seit 2009 seien iranische Kriegsschiffe in offenen Gewässern in Einsatz, um Schifffahrtslinien zu sichern, gegen Piraten zu kämpfen und andere Missionen durchzuführen, hieß es weiter. Das überholte und mit modernsten Systemen ausgestattete Kriegsschiff wurde 2019 in die Flotte der iranischen Marine aufgenommen. Die Ankunft der Flottille im Roten Meer erfolgte inmitten zunehmender Spannungen nach den Vergeltungsangriffen des Jemen auf Schiffe des israelischen Regimes zur Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen. In einer Erklärung am Sonntag warnten die jemenitischen Streitkräfte die USA, dass Washington die volle Verantwortung für die Folgen eines tödlichen Angriffs der US-Marine auf jemenitische Boote im Roten Meer trage. Die Warnung erfolgte, nachdem Hubschrauber der US-Marine am selben Tag 4 Boote der jemenitischen Seestreitkräfte angegriffen, 3 davon versenkt und mindestens 10 jemenitische Soldaten getötet hatten. Die jemenitischen Streitkräfte führen Raketen- und Drohnenangriffe gegen Schiffe durch, die die Häfen der besetzten palästinensischen Gebiete ansteuern, um die Palästinenser im Gazastreifen zu unterstützen. Rechtliche Schritte Südafrikas versetzten Israel in Angst vor Völkermorde im Gazastreifen. Die jüngste Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof IGH hat bei den Führern des Regimes die Befürchtung geweckt, dass Tel Aviv wegen Völkermord an den Palästinensern im blockierten Gazastreifen angeklagt werden könnte. Südafrika reichte am Freitag beim UN-Gericht in Den Haag einen Antrag ein, in dem es hieß, dass das israelische Militär in Gaza völkermörderische Taten verübe. In dem Dokument heißt es, das Regime verstoße gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention und argumentiert, dass Handlungen und Unterlassungen Israels völkermörderischen Charakter haben, da sie mit der erforderlichen spezifischen Absicht begangen werden, die Palästinenser in Gaza zu vernichten. Laut der israelischen Zeitung Haaretz befürchtet die israelische Generalstaatsanwaltschaft nun, dass das Weltgericht das Regime des Völkermords im Gazastreifen anklagen wird. Ein hochrangiger Rechtsexperte, der sich mit dem Fall befasst, warnte die Militärführer, dass die reale Gefahr besteht, dass das Gericht eine einstweilige Verfügung erlassen wird, in der es Israel auffordert, sein Feuer einzustellen, und weist darauf hin, dass Israel an die Urteile des Gerichts gebunden ist. Der Internationale Gerichtshof hat großen Einfluss auf die Gestaltung des Völkerrechts, sagte Shelley Avivieni, Experten für Völkerrecht, der Zeitung. Seine Anerkennung des Anspruchs Südafrikas könnte die Wahrnehmung festigen, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht. Die Zeitung sagte, die Anwälte des Regimes hätten bereits mit den Vorbereitungen für die Bearbeitung der Beschwerde begonnen und am Montag werde im Außenministerium eine Anhörung zu dieser Angelegenheit stattfinden. Im Antrag Südafrikas wird der IGH um eine Anhörung gebeten, die nächste Woche stattfinden soll. Sie hat das Gericht außerdem aufgefordert, vorläufige Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Aufforderung an Israel, seine Boden- und Luftangriffe einzustellen. In dem Dokument heißt es, dass die Aktionen des Regimes in Gaza völkermörderischen Charakter haben, weil sie darauf abzielen, die Zerstörung eines wesentlichen Teils der palästinensischen nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe herbeizuführen, so der IGH. Seit dem 7. Oktober hat Israel fast 22.000 Menschen getötet, darunter über 9.000 Kinder. Israel zieht tausende Soldaten aus Gaza ab, während Smotrich jüdische Siedlungen fordert. Das israelische Militär gibt bekannt, dass es tausende Soldaten aus dem Gazastreifen abzieht. Dies ist der erste nennenswerte Truppenabzug seit Beginn des verheerenden Krieges vor fast 3 Monaten. Der Druck auf das Regime in Tel Aviv wächst, zu einem Krieg geringerer Intensität überzugehen, während der Völkermordkrieg immer mehr Menschenleben fordert und humanitäre Opfer fordert. Am Montag erklärte die Armee des Regimes, es wird erwartet, dass der Schritt die wirtschaftliche Belastung erheblich verringert und es den Truppen ermöglicht, Kräfte für die bevorstehenden Aktivitäten im nächsten Jahr zu sammeln, da die Kämpfe andauern und ihre Dienste benötigt werden. Die Ankündigung erfolgte zu einer Zeit, in der die Kämpfe in den nördlichen Gebieten des Gazastreifens nachließen, obwohl es im Süden weiterhin zu Zusammenstößen kommt. Zuvor sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari, dass die Armee des Regimes in Erwartung eines bevorstehenden langen Krieges Anpassungen an ihrem Einsatz in Gaza vornehme. Die Ziele des Krieges fordern langwierige Kämpfe und wir sind entsprechend vorbereitet, stellte er fest. Unterdessen behauptete ein ungenannter israelischer Funktionär, dass einige der 5 abgezogenen Brigaden sich auf eine mögliche zweite Front gegen die libanesische Hezbollah-Widerstandsbewegung vorbereiten würden. Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich sagte am Montag, dass das Regime den Gazastreifen dauerhaft kontrollieren wird, um die Sicherheit zu gewährleisten. Er betonte, dass das Ziel durch die ständige Präsenz israelischer Streitkräfte und die Errichtung jüdischer Siedlungen erreicht werden würde und fügte hinzu, dass er den Plan bald dem Kriegskabinett des Regimes vorlegen werde. Berliner Demonstranten verzichten aus Solidarität mit Gaza auf Neujahrsfeierlichkeiten. Tausende pro-palästinensische Aktivisten versammelten sich am Sonntag in Berlin zu einer Solidaritätskundgebung zur Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen vor Silvester. Die Demonstranten führten einen symbolischen Protest gegen die Entscheidung durch, das neue Jahr als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Gaza nicht zu feiern. Ein Demonstrant betonte den humanitären Aspekt des Gazakrieges und erklärte: Wir sind hier, weil wir Mitgefühl haben. Wir feiern Silvester nicht. Das Motto des Protests lautete: Kein Silvester für Gaza, und spiegelte das Engagement der Teilnehmer wider, ihre Solidarität mit den Palästinensern auszudrücken. Die Demonstranten riefen Sprechchöre und hielten Plakate mit der Aufschrift »Israel bombardiert, Deutschland finanziert« hoch. Die Demonstration verlief friedlich und wurde von einem erheblichen Polizeiaufgebot begleitet. Zuvor hatte die Berliner Polizei aus Sicherheitsgründen eine weitere pro-palästinensische Demonstration im Stadtteil Neukölln verboten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad, Mashhad 4 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 7 Grad und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mukhtabot mit dem Titel Shuku, das heißt Herrlichkeit.
صحرا و بارم تا رس باشم در ره گذارت، یا رسی در ره گذارت، تا رسم در ره گذارت، یا رسی در ره گذارت، اگر که خانه بدوشم، اگر که باد پرستم، کجا که با تو نبودم، کجا که بی تو دارم، شکوه دارم با دلیم بزارم، مردن این مهتاب بسوزیم چوشم بر مزارم،
بعد از این یا گرد بادم، یا در این صحرا غبارم، تا رسم در ره گذارم،
geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Hallo, liebe Hörerfreunde. Wir hoffen, dass Sie bis jetzt einen schönen Tag hatten und wünschen Ihnen weitere schöne Momente. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir in den letzten zwei Sendungen über die Gestaltungsweise der menschlichen Niederlassungen und über verschiedene Arten von Dörfern, die abhängig vom Klima entstanden sind, gesprochen. Thema der heutigen Sendung ist die traditionelle Kooperation und Zusammenarbeit in iranischen Dorfgemeinden. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefallen wird. Kooperation ist die Grundbedingung eines Zusammenlebens, deren Spur man bis in die alten Zeiten verfolgen kann und die auch in der nahen Vergangenheit im menschlichen Leben zu sehen ist. Mit anderen Worten sind das Zusammenleben und die Zusammenarbeit für Nahrungsanschaffung und Verteidigung die ersten Schritte, die der Mensch unternommen hat, um eine Zivilisation und Kultur zu bilden und sich vom Leben in Einsamkeit zu lösen. Da der Mensch ein soziales Wesen ist, ist ein Dasein ohne Zusammenarbeit und Kooperation für ihn unmöglich. Dies ist in allen menschlichen Gemeinschaften, bei den Nomaden, in Dörfern und Städten zu spüren, wobei das städtische Leben eine ausgebreitete Art von Zusammenarbeit erfordert. In einer Nomadengesellschaft wird alles gemeinsam unternommen, denn in Stämmen ist die Gemeinschaft wichtiger und nicht das Individuum. Daher werden das Vieh und die Tierprodukte zusammen verkauft und bei einer Gefahr verteidigt sich der ganze Stamm. Nomaden ziehen alle und in Gemeinschaft herum. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Angelegenheiten des Stammes beziehen sich auf die gesamten Mitglieder. Außer diesen Kooperationen kann man auch weitere interessante Beispiele in iranischen Dörfern sehen, die seit langer Zeit bestehen und bis heute als eine gute Tradition unter iranischen Landwirten geläufig geblieben sind. Die ländlichen Familien kooperieren schon seit lange miteinander, damit sie gegen ungünstige natürliche Faktoren und weitere Probleme, die ihr Leben beeinflussen könnten, angehen. Man kann unterschiedliche Beispiele für die Zusammenarbeit der ländlichen Familien nennen. Zum Beispiel erfordert die traditionelle landwirtschaftliche Arbeit Teamwork und einen gemeinsamen Gewinn an den erzeugten Produkten. Man kann auch auf die Beziehungen und gegenseitigen Zeremonien in den Dörfern von Lorestan hinweisen. Die Aussaat und Ernte ist in den Dörfern von Mazandaran ein Beweis für die Zusammenarbeit der Dorfbewohner dieser Region. Gegenseitige Hilfeleistung der Bürger bei verschiedenen Zeremonien und Feierlichkeiten, Geldgeschenke an junge Familien sowie Mitleid bei Trauerfällen und im Allgemeinen Mitgefühl in guten sowie in schlechten Zeiten sind Beispiele für verschiedene Kooperationen unter den Dorfbewohnern Irans. Liebe Hörerfreunde, es ist gut zu wissen, dass die Kooperationen in den diversen Dorfgemeinden Irans abhängig sind von deren geografischer Lage und den herrschenden wirtschaftlichen Umständen in der Region. Auch beeinflussen die Bedürfnisse der Bürger eine solche Zusammenarbeit. In trockenen und semiariden Regionen spielen zum Beispiel die Wasserknappheit und die lebenswichtige Bedeutung des Wassers eine große Rolle bei der Zusammenarbeit der Dorfbewohner, die auch bei der Wasserversorgung, unterirdischen Kanalreinigung und Reinigung von Flüssen sowie Brunnengrabung und Wasserverteilung zu beobachten ist. In Gebieten, wo Überschwemmungen drohen, bauen die Dorfbewohner gemeinsam Dämme gegen das Hochwasser, denn damit schützen sie sich nicht nur vor einer Überflutung, sondern sie können das versammelte Wasser in den besonderen Gruben auch für die Bewässerung ihrer landwirtschaftlichen Felder verwenden.
In den Reisanbaugebieten im Norden Irans pflanzt man die Setzlinge normalerweise mit Hilfe aller Dorfbewohner, denn die Saatzeit ist sehr kurz und sie erfordert sehr viel Arbeitseinsatz. So wird zuerst jene Anbaufläche bepflanzt, die am frühesten für das Einsetzen der Reissetzlinge vorbereitet wurde, und allmählich werden alle Reisfelder durch Gruppen und Zusammenarbeit bepflanzt. Wegen anhaltender Regenfälle verlaufen die Reisähren sehr schnell. Daher erntet man in der Erntezeit den Reis wieder mit Hilfe aller Dorfbewohner. In den Dörfern Lorestan war es früher üblich, dass die Bauern in der Erntezeit von einem Dorf ins andere zogen, um ihren Nachbardörfern bei der Ernte zu helfen. Diese Hilfe nannten sie Hamyori, Mithilfe. Ein weiteres Beispiel für solche Zusammenarbeit ist Haravoz, die Kooperation in iranischen Dörfern der Provinz Kurdistan. Diese Hilfe soll Familien unterstützen, die ihre landwirtschaftlichen Arbeiten nicht rechtzeitig fertiggebracht haben. Selbstverständlich erwarten die Helfer keine Gegenleistung. So machen sich alle Dorfbewohner auf den Weg zu der Familie, die Hilfe benötigt, und unterstützen sie. Der Grundstückeigentümer muss aber in dieser Zeit alles, was die Helfer benötigen, und auch Essen und Getränke bereitstellen. In Regionen, wo die Wirtschaft von Palmen und Gärten abhängt, kann man oft sehen, dass auch dort die Familien während der Erntezeit einander helfen. In Gebieten, wo die Viehzucht eine große Rolle spielt, ist auch eine Zusammenarbeit bei der Pflege und Aufzucht des Viehs deutlich. Diese Mithilfe ist auch bei der Herstellung von Tierprodukten und deren Verkauf zu beobachten. Ein Beispiel für diese Mithilfe wird in einigen Dörfern Shivare oder Balance genannt, die unter Familien geläufig ist, die eine geringe Zahl von Tieren besitzen. In diesen Dörfern wird die tägliche gewonnene Milch der Dorffamilie in Familien weitergegeben, die keine Viehzucht betreiben, damit diese die Milch in weitere Milchprodukte umwandeln. Als Gegenleistung erhalten solche Familien dafür eine bestimmte Zeit lang Milchprodukte. In der nächsten Folge stellen wir Ihnen andere Arten von Kooperationen vor. Liebe Hörerfreunde, nach der Islamischen Revolution hat man sich bemüht, eine Beziehung zwischen den Dorfbewohnern und staatlichen Organisationen zu schaffen, was auch gelungen ist. 1988 genehmigte das Islamische Parlament, dass das Innenministerium eine Organisation namens Dehyari gründen kann, die sich mit den Dorfangelegenheiten auseinandersetzen soll. Diese Organisationen bestehen aus juristischen Personen, sind unabhängig und werden auf Anfragen der Dorfbewohner in den unterschiedlichen Dörfern gegründet. Es sind öffentliche und keine staatliche Organisationen. Diese Dehyaris haben von Beginn an und bis zum heutigen Tag mit Hilfe und unter Teilnahme der Dorfbewohner sowie mit staatlicher Unterstützung die Bedürfnisse der Dörfer gedeckt und öffentliche Dienstleistungen geschaffen. Die Mitglieder dieser Organisation bemühen sich als vertraute Personen der Dorfbewohner, die Probleme der Ortschaften zu beseitigen. Die Dehyaris arbeiten unter Beobachtung von Dorfräten, die dafür zuständig sind, finanzielle Fragen und Aufbauangelegenheiten zu überwachen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohsen Hishmati-Rod mit dem Titel Bonjour Madame, auf Deutsch, ich bin zurückgekehrt.
Bonjour Madame, bonjour Madame.
بهر تو غم خار آمدم، بهر تو غم جمله آزاد آمدن. شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم. چندین هزارم سال شد تا من به گفتار آمدم، تا من به گفتار آمدم. باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم. در من نگر در من نگر، بهر تو غم خوار آمدم، بهر تو غم خوار آمدم. شکست جان ما در شکست جان ما، مستان سلامت می کنن، مستان سلامت می کنن. خوشباران بیا و این مستی یاران بیا، ای ابر خوشباران بیا و این مستی یاران بیا، ای شاه تقراران بیا. مستان سلام سلامت می کنم.
سر و خضرا را بگو
مستان سلامت می کنم مستان سلامت می کنم
شهریز تو زیر روزه بر هم بی خبر هم با خبر شهریز تو زیر روزه بر هم بی خبر هم با خبر وی از تو دل صاحب نظر
آنجا یکی با خیش نیست یک مست آنجا بیش نیست
آنجا یکی با خیش نیست یک مست آنجا بیش نیست آنجا
طریق و کیش نیست
مستان سلامت می کند مستان سلامت می کند مستان سلامت می کند مستان سلامت می کند
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Gesunde Familie. Weiterhin guten Empfang. Liebe Hörerfreunde, eine Ehe wird dann anhand von erfolgten Untersuchungen als erfolgreich betrachtet, wenn Mann und Frau beide dank dieses Bündnisses den Weg der Vervollkommnung gehen können. Ein Mann bedarf, abgesehen von seinem Beruf, seelisch und spirituell gesehen und als ein Mensch, einer Weiterentwicklung und Reife, und auch die Frau hat ein solches Bedürfnis. Sie braucht die Möglichkeit, an der Seite ihres Lebensgefährten ihre Fähigkeiten und Kräfte zu entfalten. Wenn ein Mann den Neigungen und Interessen seiner Frau Beachtung schenkt und umgekehrt seine Frau dies hinsichtlich seiner Interessen tut, haben beide die Grundlagen für eine solide emotionale Verbindung aufgebaut. Dieses Ziel ist aber nur verwirklichbar, wenn wir bei der Wahl unseres Lebenspartners gründlich genug überlegt haben. Die Nichtbeachtung angemessener Maßstäbe bei der Wahl des Ehepartners kann zahlreiche Schwierigkeiten in der Ehe zur Folge haben. Psychologen und Familienberater nennen in diesem Zusammenhang verschiedene Maßstäbe, die sich auf psychologische, finanzielle, kulturelle und soziale Fragen beziehen. Diese Maßstäbe möchten wir heute etwas näher betrachten. Bei der Eheschließung eignen sich zwei Menschen, von denen jeder seine eigenen Besonderheiten hat, darüber, ihr Leben neu zu gestalten und gemeinsam einen Lebensabschnitt zu beginnen, der sich von der Zeit, in der sie ledig waren, unterscheidet. Hierbei können einige Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlicher Geschmack das Eheschiff ins Schwanken bringen. Von Natur aus möchte der Mensch einen Partner fürs Leben, der ihm ebenbürtig ist. Die Ebenbürtigkeit von zwei Menschen ruft nicht nur Anziehung hervor, sondern macht die Verbindung fester. In der Forschung wird auf Ebenbürtigkeit und Ähnlichkeit der Ehepartner in Beziehung auf geografischen Lebensraum, soziale Einstufung, moralische Eigenschaften und psychologische Besonderheiten, aber auch in Beziehung auf die Kultur hingewiesen. Diesbezüglich fehlende Harmonie führt oft zu einer misslungenen Ehe. Musik
Die meisten Wissenschaftler, die auf dem Gebiet der Familie Forschungen betrieben haben, sind der Überzeugung, dass kulturelle Faktoren eine sehr einflussreiche Rolle in einer Ehe spielen. Eine Entsprechung in der Religion, Konfession, den Bräuchen und Überzeugungen ist von großer Bedeutung für den Halt einer Ehe. Der europäische Forscher Dr. Kinsey ist der Ansicht, dass hinsichtlich der sozialen Struktur einer Ehe nicht so viel Einfluss auf die Verhaltensmuster der Eheleute hat wie die Religion. Wie Untersuchungen ergaben, sind es an erster Stelle die Wertmaßstäbe und Überzeugungen eines Menschen, die sein Verhalten beeinflussen. Die religiöse Nichtübereinstimmung zwischen Mann und Frau vertieft sich mit der Zeit immer mehr und der Verstoß gegen religiöse Werte durch einen der Partner ruft erhebliche Schwierigkeiten für sie hervor. Der Glaube und die religiösen Überzeugungen übernehmen eine tragende Rolle für den menschlichen Charakter. Auch sind Maßstäbe, die sich auf das Verhalten oder die moralische Einstellung und den Charakter beziehen, bei der Wahl des Ehepartners von Bedeutung. Die richtigen Charaktereigenschaften wurden von vielen so sehr unterstrichen, dass sie zu den Bedingungen zählen, die grundsätzlich für eine Ehe notwendig sind. Gute Eigenschaften wie freundliches Wesen und Anständigkeit, Ehrlichkeit und Nachsicht gelten als die wichtigsten Eigenschaften für die Wahl eines geeigneten Ehemannes und der richtigen Ehefrau. Der Islam hat den Glauben und die Moral für eine Ehe sehr oft und ausdrücklich betont. In einem überlieferten Prophetenwort heißt es: Wenn jemand euch um die Hand eurer Tochter bittet und euch sein Glauben und sein Charakter gefällt, dann erlaubt ihm die Heirat mit ihr.
Der iranische Psychologe Dr. Gholam Ali Afruz sagt, zweifelsohne besteht einer der wichtigsten Faktoren für ein beständiges Bündnis und ein ruhiges, friedliches Leben darin, dass die Ansichten und religiösen Überzeugungen in die gleiche Richtung gehen und die Eheleute in der Praxis den moralischen Werten treu bleiben. Jeder gläubige Mensch mit ungetrübter Denkweise wünscht sich einen gläubigen Ehepartner mit einem guten Wesen. Diese Einstellung in Bezug auf die Ehe geht aus dem im Menschen verankerten Streben nach dem Vollkommenen zurück. Deshalb bezeichnet Gott das Bündnis zwischen den Rechtschaffenen als die beste Ehe. Und in der Sure 24 sehen wir im Vers 26 Folgendes stehen: Gute Frauen gehören zu den guten Männern und gute Männer zu den guten Frauen. Die edlen menschlichen Eigenschaften, welche das größte Kapital seines Daseins sind, entstehen durch den Glauben an Gott und gottesfürchtige Tugendhaftigkeit. Wenn dieser wichtige Punkt nicht richtig beachtet wird, so bedeutet dies, dass man die Säulen des Lebens auf einem instabilen Untergrund errichtet. Zweifelsohne ist die Wahrung und Stärkung der religiösen Überzeugungen durch Eheleute ein starker Anreiz für das gemeinsame Leben. Die religiöse Gleichgerichtetheit ist eine der schönsten Dinge, die ein Ehepaar miteinander verbindet. Es ist der schönste Ring, der sie miteinander verschweißt. Auch die sozialen und kulturellen Wurzeln sind wichtige Faktoren für den Halt eines Ehebündnisses. Das Fehlen gemeinsamer Wurzeln im Hinblick auf Kultur und Gesellschaft kann Schwierigkeiten hervorrufen und das Verständnis zwischen den Eheleuten erschweren. Es gibt natürlich auch Ausnahmen von dieser Regel, bei denen Mann und Frau, obwohl sie aus verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnissen kommen, eine gute Ehe führen, was oftmals dem vorhandenen Glauben und guten Charaktereigenschaften zu verdanken ist. Aber wie Untersuchungen zeigen, ist eine Relativähnlichkeit zwischen den Familien der Frau und des Mannes hinsichtlich finanzieller Lage und sozialem Stand ein wichtiger Punkt für die Herstellung des Verständnisses zwischen Eheleuten. Ein schönes Äußeres und Attraktivität werden auch als Maßstäbe für das Ehebündnis genannt. Natürlich führt es zu Unzufriedenheit, wenn Eheleute keine Hingezogenheit und Liebe füreinander empfinden. Der Islam beachtet diesen psychologischen Aspekt der Ehe, nämlich die Zuneigung zwischen Mann und Frau, die den Erhalt der Ehe fördert. In Bezug auf die psychologisch begründeten Maßstäbe für eine Ehe wird seitens der Wissenschaftler auch gesagt, dass zur Erreichung eines zufriedenstellenden gemeinsamen Lebens sich auch das Intelligenzniveau der Ehepartner relativ ähnlich sein sollte. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Ehe, in der einer der Ehepartner sich für intelligenter als der andere hält, die Zufriedenheit mit der Ehe abnimmt. Daher kann ein ähnliches Bündnisniveau eine Annäherung der Standpunkte von Eheleuten fördern. Wie wir schon gesagt hatten, unterstreicht die islamische Lehre den Grundsatz der Ebenbürtigkeit. Das heißt, sie empfiehlt, dass Frau und Mann für eine Ehe Bedingungen mitbringen, die sich ähneln. Wir laden Sie abschließend ein, auch beim nächsten Beitrag aus dieser Sendereihe unser Gast zu sein.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.